Gott unser Vater, du hast uns nicht der Finsternis überlassen, sondern uns in deinem Erbarmen erlöst. Schütze, befreie und heilige uns durch deinen Sohn, der für uns gelitten hat und gestorben ist und den du aus dem Tod gerissen hast, Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Die Passion unseres Herrn und Meisters Jesus Christus nach Johannes. Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer. Und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie:
Wen sucht ihr?
Jesus von Nazareth.
Ich bin es.
Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal:
Wen sucht ihr?
Jesus von Nazareth.
Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, so lasst diese gehen.
So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus:
Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des hohepriesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des hohen Priesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus:
Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?
Nein.
Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm:
Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe.
Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte:
Redest du so mit dem hohen Priester?
Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?
Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum hohen Priester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm:
Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?
Nein, ich doch nicht, gewiss nicht.
Einer von den Dienern des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte:
Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?
Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte:
Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
Sie antworteten:
Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten.
So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn:
Bist du der König der Juden?
Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?
Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?
Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier.
Also bist du doch ein König.
Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
Was ist Wahrheit?
Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen:
Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Passjafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse?
Nicht diesen, sondern Barabbas.
Barabbas aber war ein Straßenräuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten:
Heil dir, König der Juden!
Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen:
Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen.
Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen:
Seht, da ist der Mensch.
Thank you. Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie:
Ans Kreuz mit ihm!
Pilatus sagte zu ihnen:
Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen.
Die Juden entgegneten ihm:
Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat.
Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus:
Woher stammst du?
Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm:
Du sprichst nicht mit mir. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen?
Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat.
Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien:
Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf.
Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen, und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litostrotos auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war am Rüsttag des Passiafestes, ungefähr um die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden:
Da ist euer König.
Sie aber schrien:
Weg mit ihm! Kreuzige ihn!
Pilatus aber sagte zu ihnen:
Euren König soll ich kreuzigen.
Die hohen Priester antworteten:
Wir haben keinen König, außer dem Kaiser.
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die hohen Priester der Juden sagten zu Jesus:
Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden.
Pilatus antwortete:
Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander:
Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll.
So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter:
Frau, siehe dein Sohn.
Dann sagte er zu dem Jünger:
Siehe deine Mutter.
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte:
Mich dürstet.
Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er:
Es ist vollbracht.
Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen, denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er hatte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttags der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
Liebe Kinder und jungen Menschen, liebe Erwachsene und alte Menschen, wir verehren heute das Kreuz, ein Stück Holz. Die Kreuze in unseren Kirchen sind meist mehr oder weniger kunstvoll gestaltet. Was bedeutet mir, uns ganz persönlich das Kreuz? Viele tragen ein Kreuzchen an einer Kette um den Hals als Schmuck. Denken wir noch etwas dabei, wenn wir es uns umhängen? Auch unsere Bischöfe tragen auf ihrer Brust ein Kreuz. Es soll sie ständig an ihren Auftrag der Nachfolge des gekreuzigten und auferstandenen Herrn erinnern. Ein Auftrag, der uns allen als Christinnen und Christen in Taufe und Firmung gegeben ist. Was verehren wir, wenn wir dieses Stück Holz verehren? Ist uns bewusst, dass es ursprünglich das Folterwerkzeug einer der grausamsten Hinrichtungsweisen war? Vielleicht hilft uns der Text eines Liedes von Eckhard Bücken aus dem Gotteslob. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da. Der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit, statt der Angst und Mühe, ist nun Hoffnungszeit. Kreuz, zu dem ich gehe in den neuen Tag, bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. Das Kreuz wird im Blick auf den, der für uns daran sein Leben aus Liebe gegeben hat, zum Zeichen für diese grenzenlose Liebe. Es wird in unserer Beziehung zum Messias Jesus zum Hoffnungszeichen. Es kann auch in dieser Pandemiezeit zum Zeichen der Hoffnung für uns werden, das uns Angst nimmt und Kraft gibt. Da ist einer, der Leiden, Kreuz und Tod nicht scheut, aus Liebe zu uns. Wie könnte er nicht mitleiden mit all denen, die in dieser Zeit Angst haben, sich überfordert oder in ihrer Existenz bedroht fühlen, krank oder gar dem Tode nahe sind, die trauern, die mit der Enge in ihrer Wohnung nicht zurechtkommen oder alleine sind. Jesus ist unser größter Fürsprecher beim Vater. Er hat ihm in seiner Todesnot vertraut und wurde nicht enttäuscht. Er vertraut dem Vater auch unsere Not an, und so werden auch wir nicht enttäuscht werden, wenn wir unser Vertrauen in Gott setzen. Gott ist aber kein Automat, aber wer ihm vertraut, wird die Kraft auch im Leiden erhalten. Das Kreuz, das Zeichen der Schande, ist für alle, die an Christus glauben, zum Zeichen der Hoffnung in all ihren Nöten geworden. Deshalb verehren wir das Kreuz. In unserer Kirche gibt es die Tradition, die Kreuze in der Passionszeit zu verhüllen und am Karfreitag zur Kreuzverehrung zu enthüllen. Meist ist aber nicht mehr im Bewusstsein, warum wir das Kreuz verhüllen. Ursprünglich wurden nur Kreuze verhüllt, die bereits den Auferstandenen am Kreuz zeigen, als den Herrscher, oder Kreuze, die kunstvoll mit Edelsteinen geschmückt waren. Kreuze, die den leidenden Herrn zeigen, kamen erst in der Zeit der Gotik auf. Das Leid aber dürfen wir, ja sollen und müssen wir sehen. Es soll uns auch zum Mitleiden mit anderen bewegen. Kreuze, die den Sieg Jesu über den Tod darstellen, mit ihren Edelsteinen, ihrem Gold wurden verhüllt und am Karfreitag enthüllt. Christus hat den Tod überwunden, Zeichen des Sieges und der Hoffnung. Auch deshalb verehren wir das Kreuz. Wenn Sie heute auf das Kreuz auf Ihrer Brust oder in Ihrer Wohnung schauen oder an einem Feldkreuz vorbeikommen, halten Sie inne. Werfen all ihre Not auf den Gekreuzigten und Auferstandenen und verehren in ihrer ganz eigenen Weise den Herrn. Er möge ihnen tiefen, inneren Frieden und Kraft für die vor uns liegende Zeit schenken. Er möge ihnen nahe kommen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die großen Fürbitten gehören zum ältesten Kernbestand unserer Liturgie. An diesem Tag des Leidens und Sterbens Christi bringen wir all unsere Bitten und segnen sie vor Christus am Kreuz hin.
Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die Kirche Gottes, dass es ihr gelingt, so zu sein und zu werden, wie Jesus sie gewollt hat, dass sie unterschiedlichen Menschen und Meinungen Raum und Heimat gibt, dass sie eine Gemeinschaft ist, die zu leben hilft.
Gott steh uns bei in aller Not.
Allherrschender guter Gott, als Gemeinschaft der Glaubenden und als Teil deines kommenden Reiches hast du die Kirche geschaffen. Behüte und segne sie, damit sie ihrem Auftrag und ihrem Anspruch gerecht werden kann. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lasst uns auch beten für alle, die zur Kirche Gottes gehören, für Papst Franziskus, Bischof Gebhard, alle Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und alle Glaubenden über die Grenzen von Konfessionen hinaus und für die, die in und an der Kirche leiden, dass sie die frohmachende Botschaft des Evangeliums glaubhaft verkünden und leben können, und so Menschen zur Nachfolge und Mitarbeit einladen und ermutigen. Dass Gott unsere Herzen öffne für neue Zugangswege zum kirchlichen Amt, zu einem erneuerten Verständnis von Amt und Kirche.
Gott steh uns bei in aller Not.
Allmächtiger guter Gott, schenke den Glaubenden und den Zweifelnden deinen guten Geist und stärke sie so in ihrer Arbeit und in ihrer ehrlichen Auseinandersetzung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lasst uns auch beten für die geteilte Kirche, die sich ihrer beschämenden mit dem Auftrag Christi nicht zu vereinbarenden Spaltung immer mehr bewusst wird, dass die Gespräche und Kontakte zu gegenseitigem Verständnis und schließlich zur Einheit im Glauben und in den Sakramenten führen.
Gott steh uns bei in aller Not.
Machtvoller, guter Gott, leite die Kirchen auf dem Weg der Wahrheit und führe sie zur Einheit der einen Kirche Gottes zusammen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lass uns auch beten für die Menschen jüdischen Glaubens. Sie sind unsere älteren Geschwister im Glauben, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will.
Gott, steh uns bei in aller Not.
Anwesender, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung gegeben. Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lasst uns beten für alle, die an eine höhere Macht glauben und sich ihr gegenüber verantwortlich wissen, um einen friedlichen, offenen Dialog zwischen den Religionen, dass Vorurteile und gegenseitige Verurteilungen abgebaut werden können.
Gott, steh uns bei in aller Not.
Lebendiger und einziger Gott, du lässt dich in deiner Schöpfung in vielfältiger Weise entdecken. Deshalb ehren wir Menschen dich in vielen Kulten und Religionen und versuchen unser Leben in Verantwortung vor dir zu gestalten. Öffne die Herzen aller Menschen guten Willens, damit Fanatismus und Terror in den Religionen keinen Platz mehr finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lasst uns beten, Schwestern und Brüder, für die Menschen, die von Hunger, Krieg und Terror bedroht aus ihrer Heimat fliehen müssen, für alle, die dabei ihr Leben verloren haben, für alle Männer, Frauen und Kinder, die als Flüchtlinge zu uns kommen, und für die Menschen, die sich ihrer annehmen und sich um sie kümmern.
Gott, steh uns bei in aller Not.
Machtvoller, ewiger Gott, dein Sohn hat selbst als Kind Verfolgung und Flucht erlebt. Sei mit allen, die Not, Krieg und Hass aus ihrer Heimat vertrieben haben. Öffne die Türen und Herzen der Menschen, zu denen sie sich flüchten, und gib Frieden in den Ländern des Krieges. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lasst uns auch beten, Schwestern und Brüder, für die vielen Menschen, die wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Ausrichtung, ihrer Behinderung oder eines sonstigen Umstandes wegen verspottet, diskriminiert oder gar verfolgt werden.
Gott, steh uns bei in aller Not.
Liebender Gott, du hast den Menschen nach deinem Ebenbild als Frau und Mann geschaffen. Lass alle, die aus irgendeinem Grund diskriminiert oder verfolgt werden, deine bergende Liebe und Zärtlichkeit erfahren. Und segne alle, die sich für deren Rechte einsetzen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für alle, die mit uns in Gemeinschaft leben, für die, die nach dem Sinn ihres Lebens fragen, für die, die einen Beruf und eine Aufgabe suchen, für die, die einsam sind und auf die Nähe eines lieben Menschen warten.
Gott, steh uns bei in aller Not.
Allmächtiger, guter Gott, sieh auf uns und auf die Gemeinschaften, in denen wir leben. Lass unser Miteinander gelingen. Lass es tragfähig sein für die, die Halt brauchen, und eine Heimat für die, die in ihnen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lasst uns auch beten für die Menschen, die in den Medien an den öffentlichen Pranger gestellt werden, die vorverurteilt, verhöhnt und verworfen werden, die seelische Verletzungen ertragen müssen, die über ihre Kräfte gehen. Und lasst uns beten für alle Kinder und Jugendlichen, die darunter leiden, in sozialen Netzwerken gemobbt zu werden, weil sie vielleicht anders sind, als der Zeitgeist es vorgibt.
Gott, steh uns bei in aller Not. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn hat am Kreuz nicht nur körperliche Qualen erduldet. Er wurde begafft, verhöhnt, verlacht und der Wut der Menschen preisgegeben. Du hast auf sein Schreien am Kreuz gehört. Höre auch unser Bieten für die Menschen, die heute ans Kreuz einer schamlosen Öffentlichkeit geschlagen werden. Und sende deinen guten Geist, der uns alle zur Umkehr führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind, für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen, für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern, für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat.
Gott, steh uns bei in aller Not. Machtvoller, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke. Viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Wir können dem Kreuz und dem Leid unseres Lebens, auch dem, was Menschen uns antun, oft nicht ausweichen. Die Osterfeier gibt uns die Zuversicht, Gott will für uns Zukunft und Leben. So legen wir unser Leben mit Jesu Worten in Gottes Hände und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.